24. März 2015.
Meine Damen und Herren, dies ist ein tragischer und sehr trauriger Tag für die Germanwings und für die gesamte Lufthansa-Familie. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir heute über dem französischen Department Alpes-de-Haute-Provence in Südfrankreich ein Flugzeug der Germanwings verunglückt ist.
Soweit ein ganz kurzer Ausschnitt aus der Pressekonferenz nach dem tragischen Flugzeugabsturz. Ich sagte ja schon, Daniel Buß ist bei mir im Studio und er hat sich mal mit der Krisenkommunikation generell beschäftigt. Denn es gibt ja tatsächlich, wenn man eine Fluggesellschaft betreibt oder ein großes Chemieunternehmen, ein Kernkraftwerk, möglicherweise Regularien, wie man sich verhält, wenn man mit solch einem Unglück konfrontiert wird. Gibt es tatsächlich so etwas wie ein Training, Daniel? Hast du das recherchieren können?
Ja, das ist eine richtige Branche, die da so im Hintergrund groß geworden ist, muss man sagen. Gerade Fluggesellschaften trainieren den Ernstfall immer wieder. Szenarien, die dann ausgearbeitet werden von spezialisierten Agenturen. Ich habe mir sowas vor gut einem Jahr bei Condor einmal ansehen können. Dort spielte die Kommunikationsabteilung den Ernstfall. Und bei diesem Training wurde nicht der Absturz einer Maschine simuliert und was man dann macht, um Informationen rauszugeben und auch die Informationshoheit zu behalten, sondern, ich sag mal in Anführungszeichen, nur ein Unfall am Boden. Da hat eine Maschine, die ist gerammt worden von einem Fahrzeug, von einem Feuerwehrfahrzeug auf dem Flugplatz in Teneriffa, das Szenario dort. Und die Fluggesellschaft trainiert dann, wie sie selbst möglichst schnell valide Informationen sammelt und wie sie mit der Presse umgeht. Hören wir doch mal rein.
Fließt Kerosin aus? Offenbar sind einige Passagiere beim Notausstieg verletzt worden. Ich füge nochmal hinzu, zu diesem Zeitpunkt wird der Flughafen geschlossen.
Wir haben jetzt auch alle Telefone natürlich auf 1 umgestellt und da sitzt einer aus unserem Backup-Team, der die Anrufe entgegennimmt, nichts sagt, aber notiert, wer anruft, wo, von welchem Medium er anruft, die Nummer, die E-Mail-Adresse und sagt, dass wir ein Statement versenden, sobald wir gesicherte Informationen haben.
Die Crew weiß nicht, ob schon alle Passagiere das Flugzeug verlassen haben. Die Passagiere stehen ratlos und geschockt auf dem Taxiway.
Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt an ein Statement mit mehr Informationen machen. Können wir denn die Flughafenpressestelle erreichen?
Nein.
Also für diese Pressemitteilung liegen dann auch schon etliche Vorlagen bereit für die diversen Szenarien, also alles, was man sich so denken kann. Und die Pressestelle muss dann im Ernstfall nur noch die Lücken füllen. Also welche Maschine war genau betroffen, wie viele Passagiere waren da laut Boardingliste mit drin. Und das alles ist sowas wie ein Stresstest für die PR-Abteilung, bei deren die Konzerne dann die Mitarbeiter gezielt unter Druck setzen. Hören wir dazu Johannes Winter, er ist der Kommunikationschef von Condor.
Wenn das Ziel die Kommunikation in einem Krisenfall ist, dann geschieht es auch so, dass Dienstleister Journalisten spielen. Ein Trick ist, dass natürlich Journalisten versuchen, über vermeintlich harmlose Fragen sich an den Kern des Vorfalls heranzutasten. Und in der Regel ist es ja auch so, dass wir hier im Kommunikationsteam mehr wissen oder mehr vermuten, als wir tatsächlich weitergeben können, weil die Information eben noch nicht gesichert ist. Und da bedarf es eigentlich simpler Disziplin zu sagen, ich habe Ihren Anruf aufgenommen, wir bitten um etwas Geduld, wir sind gerade dabei, die Fakten zu klären.
Also das ist professionell, das muss man professionell nennen, wenn man das trainiert und wenn man das vorher, natürlich kann man nicht in so einer Krisensituation anfangen zu überlegen, was machen wir. Wie lief das bei Germanwings, also von der Theorie in die Praxis überführt, leider muss man sagen, man wünscht sich das nicht, aber dann, wie hat es funktioniert?
Also ich habe bei den ersten Mitteilungen, beispielsweise auch auf Twitter, dann tatsächlich sehr viele dieser Sprachregelungen wiedererkannt. Die werden von den Krisen-PR-Agenturen sicher auch für alle Fluggesellschaften ähnlich sein. Was will man dann auch machen? Und also Germanwings hat zum Beispiel einen sehr klassischen Satz als erstes nach draußen gegeben, nämlich die aktuellen Medienberichte sind uns seit kurzem bekannt, noch liegen uns dazu keine gesicherten eigenen Informationen vor. Wir werden die Medien schnellstmöglich informieren. kommunizieren. Das ist sozusagen, um zu sagen, wir sind da, wir sind dran, gebt uns noch einen Moment, wir müssen hinter den Kulissen selbst noch schauen, was wir an Informationen bekommen. Und dann auch.
Aber du hast gesagt, die Serverseite war nicht aufrufbar, du hattest zufällig einen Flug buchen wollen und das mitbekommen. Ist das, muss man sowas nicht auch bedenken, dass die Serverkapazität ausreicht?
Ja, also Germanwings hatte zum Beispiel auf Twitter dann irgendwann geschrieben, beachten Sie oder wir leiten in dieser Situation, verweisen wir auf unsere ständig aktualisierte Webseite. Wenn dann dieses Ziel letztlich, auf das hingewiesen wird, nicht erreichbar ist, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Das ist vielleicht nicht Teil der Kommunikationsstrategie gewesen oder der Vorbereitung, dass dann der Server auch down ist, weil möglicherweise mehr als nur Medienvertreter schauen wollen, wie kommuniziert dann tatsächlich eine solche Fluggesellschaft. Und dann ist auch ein Prinzip, das sehr schnell eingehalten wurde. Krisenkommunikation ist Chefsache. Auch das wurde eingelöst, etwa mit einer Videobotschaft des Chefs, die schon wenige Stunden nach dem Vorfall dann verbreitet wurde. Und Chefsache heißt in dem Fall auch, Germanwings ist ja Teil der Lufthansa Group, dann hat vor allen Dingen der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende kommuniziert und Präsenz gezeigt. Und es trainieren, um vielleicht von den Fluggesellschaften mal wegzukommen, auch diverse andere Branchen, also vor allen Dingen auch dort, wo viel Kundenkontakt ist, wenn es um Lebensmittel zum Beispiel geht. Ich selbst war als Student mal Schauspieler bei einem solchen Training. Das Szenario hier war ein europaweites Szenario, dass ein Erpresser Joghurtdrinks vergiftet hat. Und ich spielte so war meine Rolle, einen RTL-Reporter, der mit einem ganzen Kamerateam tatsächlich auf das Werksgelände dieses Molkereiherstellers vorgedrungen ist. Und wir haben einfach versucht, wahllos jeden Mitarbeiter, ob nun Kommunikationsmitarbeiter oder nicht, zu bedrängen und irgendwie Informationen herauszulocken.
Und wie haben die Mitarbeiter reagiert?
Naja, wie vorher einstudiert tatsächlich. Also es wurde getestet, ob das Training funktioniert hat. Das Ziel war nicht, das Kamerateam zurückzudrängen, wie ich das auch selbst vermutet hätte. Man hat mir auch nicht gesagt, was trainiert wurde. Ich bin da sozusagen auch frisch in die Situation rein, sondern man hat mich gezielt in einen Konferenzraum gelotst. Man hat gesagt, ja klar, kommen Sie mit, wir sagen Ihnen gleich was. Und dann waren wir in diesem, ich würde mal sagen, nackten Konferenzraum, denn Ziel des Trainings war auch, wenn man das Kamerateam dann irgendwo hinlotst, wo es dann nicht mehr wahllos andere Menschen ansprechen kann, sondern erstmal, man möchte fast sagen, gefangen ist auf dem Gelände, dass dann auch nicht mehr auf den Flipcharts noch irgendwelche Strategieentwürfe zu sehen sind etc. Und es ging darum, dass wir als Journalisten in der Rolle das Gefühl haben, wir werden bedient und weg sind von den eigentlichen Schauplätzen.
Das klingt ziemlich aufwendig.
Ja, also in dem Fall war das auch so, dass es andere Schauspieler gab, die dann Kunden gespielt haben und bei der realen Hotline dieses Unternehmens angerufen hat und gesagt hat, wir haben hier diesen Joghurtdrink getrunken und wir haben jetzt Bauchschmerzen und müssen irgendwie zum Arzt. Was ist denn da mit eurem Produkt los? Und da wurde immer gesagt, das Erste, was wir sagen mussten, aber war immer bei einem Kontakt mit einem Mitarbeiter, das ist ein Training, haben Sie das verstanden? Und erst wenn das bestätigt wurde, ging es dann auch weiter. Aber Krisenkommunikation und die Vorbereitung solcher Szenarien ist, wie ich schon sagte, eine richtige Industrie geworden, die möglichst im Hintergrund agiert und einen ziemlich großen Aufwand leistet. Gerade was die Entwicklung solcher Szenarien angeht, hören wir dazu mal Dirk Popp, der von der PR-Agentur Ketchum Pleon kommt, die viele Konzerne berät und solche Szenarien entwirft.
Da sind Sicherheitsexperten dabei, da wird sogar in Teilen die Polizei mit dazu geholt. Da rufen Leute an, da kommen E-Mails an, da werden Faxe eingeschickt. Natürlich wissen viele Leute, dass sie sich in einer Simulation befinden, aber der Effekt, den man häufig hat, und das ist etwas, was man, ist ganz interessant, dies zu beobachten, dass man nach ungefähr 3 bis 5 Minuten sich eigentlich nicht mehr das Gefühl hat, dass man in einer, sagen wir mal, vorgefertigten Situation sich befindet, in einer Simulation, sondern man nimmt diese Simulation als Realität wahr. Und dann agieren auch alle, als ob sie in der realen Situation so sind.
Also wir haben jetzt erfahren, es gibt sowas wie ein Krisenhandbuch für Krisen bei Unternehmen, die krisengefährdet sind. Haben denn Journalisten auch so ein Handbuch, wie sie reagieren sollten, wenn es eine Krise gibt? Dazu wären wir gleich nach Frankfurt-Main geschaltet zum Fernsehchefredakteur des Hessischen Rundfunks und lassen uns von ihm erzählen, wie er die jetzige Flugabsturzberichterstattung empfindet und was man sozusagen macht, damit man besonnen reagiert, wenn man zu solch einem Ort gerufen wird.